Stell dir vor, du kommst nach Hause und alles, was dich dort erwartet, ist warme, schwarze Asche. 1666 brach ein wirklich großes Feuer in London aus und 4 Tage lang wütete das durch die Stadt. Über 13.000 Häuser, 80 Kirchen und beinahe die gesamte historische Altstadt wurden zerstört. 70.000 Menschen mussten damals fliehen oder wurden obdachlos. Von jetzt auf gleich kein Zuhause mehr. Es fühlt sich an, als würde dein Leben zerfallen. Auch wir sind manchmal mit Situationen konfrontiert, in denen alles zu erfallen scheint. Die Ehe, die zerbricht. Die Diagnose, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Der Verlust, der dich innerlich zerreißt. Was tust du, wenn alles um dich herum zerfällt? Das heutige Kapitel, 1. Samuel 30, das zeigt uns einen Weg, der nicht aus eigener Kraft funktioniert, sondern aus einer Kraft, die von Gott kommt. Es geht um Vertrauen trotz Verlust. Es geht um Gnade trotz Schwäche. In dem heutigen Kapitel, da sehen wir, was passiert, wenn äußerlich alles zerfällt und wie Gottes Gnade gerade dann trägt. Gottes Gnade hält, wenn alles zerfällt. Das ist das heutige Thema der Predigt. Und diese Predigt ist eine Einladung, 3 Dinge neu zu lernen. Erstens, stärke dich im Herrn. Zweitens, vertraue auf Gottes Treue. Und drittens, lebe aus Gnade. Ich möchte einmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir nun in dein Wort schauen dürfen und von dir hören dürfen. Danke, dass du redest, dass du sprichst. Und ich bitte dich, dass wir offene Ohren haben zu hören, dass du unsere Herzen weit machst, dass du uns die rechte Motivation und Einstellung schenkst für das, was du sagen möchtest. Dank dir, dass dein Wort verändern mag, dass es auch uns verändern mag. Dank dir, dass wir heute neu dich und deine große Gnade kennenlernen dürfen. Amen. Letzte Woche haben wir in 1. Samuel 29 gesehen, wie David in einer Identitätskrise steckt. Er wurde zwar schon zum König gesalbt, aber er war noch kein König. Nicht nur das, sondern er lebte unter den Philistern, unter den Feinden seines eigenen Volkes. Er kämpfte für den falschen König. Er spielte ein richtig gefährliches Doppelspiel und steht kurz vor dem Rande des Abgrunds. Und dann greift Gott ein und David darf, Gott sei Dank, nicht mit in den Kampf gegen sein eigenes Volk ziehen. Das heißt, er kehrt um mit den Kämpfern, kehrt er zurück zu seiner Homebase nach Ziklag im Philistergebiet, ohne zu wissen, dass ihn dort die größte Katastrophe erwartet. Und dort steigen wir mal ein in den Text, 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 6. 1. Samuel 30, Verse 1 bis 6. Ihr könnt gerne in den ausliegenden Bibeln mit aufschlagen. Das ist die Seite 309 im vorderen Teil. 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 6. Als nun David mit seinen Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail Nabals, des Karmeliters Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David erlebt hier einen Tiefpunkt, eine persönliche Krise, einen Moment der totalen Katastrophe. David kehrt heim und sein Zuhause ist zerstört. Frauen, Kinder, Besitz, alles ist weg. Und seine Männer weinen. Die Männer, mit denen er gerade noch in den Kampf zieht, weinen, bis sie keine Kraft mehr haben. Sie sind außer sich vor Schmerz und wollen ihn töten. In ihrem Anführer, in David, sehen sie den Schuldigen für diese Situation. Und David, er steht jetzt völlig alleine da. Keine Familie, keine Kämpfer, die hinter ihm stehen. Er ist in großer Bedrängnis. Er fühlt sich eingeengt, belagert. Die Seele des ganzen Volkes ist erbittert, lesen wir. Die sind zutiefst verzweifelt, in ohnmächtiger Schockstarre. Es schnürt allen die Kehle zu. Was tun wir jetzt? Wenn dein Handy auf 1% geht, dann suchen wir sofort eine Steckdose. Wenn dein Herz leer ist, wo lädst du dann auf? Was macht man in einem solchen Moment? Unsere Kultur würde sagen, du musst stark sein, glaub an dich, schau in dich, stärke dich selbst, sei resilient, denk positiv, du schaffst das. Aber was, wenn da nichts mehr ist, worauf du bauen kannst? David zeigt uns einen anderen Weg. Er schaut nicht nach innen, sondern er schaut nach oben. Er klammert sich nicht an sein eigenes Können, sondern an Gottes Charakter, an sein Wesen. Vers 6 habe ich nicht zu Ende gelesen. Vers 6 ist der Schlüsselvers des gesamten Kapitels und markiert hier einen Wendepunkt in der Geschichte. Ich lese mal zu Ende. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Das Wort, das hier verwendet wird für stärken, das bedeutet so viel wie festhalten, ergreifen, sich daran hängen. Und es wird im Alten Testament vor allem dann verwendet für das Vertrauen auf Gott, sich auf Gott zu werfen, wie wir es auch im Psalm 27 gelesen haben, ganz am Ende, wo es heißt, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. David sucht also ganz aktiv Gott und hält sich an ihm fest, um neuen Mut und Hoffnung in dieser hoffnungslosen Situation zu bekommen. Aber was genau bedeutet das jetzt konkret? Wie sieht das konkret aus? Es gibt einen Hinweis im 1. Samuel-Buch, begegnet uns dieser Ausdruck des Stärkens schon einmal, nämlich in Kapitel 23, Verse 16 bis 17. Dort heißt es, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Jonathan stärkt Davids Hand in Gott. Wie genau macht er das? Jonathan ermutigt David, indem er ihn an Gottes Verheißung erinnert. Sich im Herrn zu stärken, das bedeutet also, sich an Gottes Versprechen zu erinnern, sich zu verlassen auf seine Treue, sich bewusst an frühere Taten zu erinnern, an seine Verlässlichkeit. Und David erinnert sich. Er erinnert sich an seine Identität, wer er eigentlich ist als Gottes gesalbter König. Er führt sich vor Augen, wem er eigentlich gehört. Und er wendet sich zu dem, der ihn berufen hat, der ihm zu dem gemacht hat, der er ist. Und David sucht und sehnt sich nach der Gegenwart Gottes. In dieser ausweglosen Situation flieht er zum Herrn. Er tankt neue Kraft durch Nähe zu Gott auf. Der Fokus liegt hier ganz klar auf dem Gebet, auf dem Reden, auf dem Austauschen mit Gott. Sich im Herrn zu stärken, das ist also kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Glaube heißt nicht, ich vertraue nicht auf mich. Glaube heißt, ich vertraue nicht auf mich, ich vertraue auf ihn. Und das ist der Anfang dann einer jeden echten Hoffnung, auf die aufgebaut werden kann. Und so lesen wir auch in Josua 1, Vers 9, wo auch dieses Wort des Stärkens vorkommt. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. An diese Verheißung klammert sich David. Und David, auch wenn die Umstände sich äußerlich nicht verändert haben, geht er innerlich verändert aus diesem Moment hervor. Das Ergebnis ist nun Gehorsam gegenüber Gott, eine neue Orientierung und dass er sich der Führung Gottes anvertraut. Ich habe absolut keinen grünen Daumen, aber selbst ich weiß, dass Pflanzen von außen betrachtet auch ein Zicklack erleben können. Sie zerfallen und scheinen teils völlig zerstört und ausgetrocknet zu sein. Und doch sind wir dann ganz erstaunt, wenn ein zaghafter grüner Spross aus der Erde sprießt. Wie kann das sein? Es sind die unscheinbaren und die nicht sichtbaren Wurzeln in der Erde, die der Pflanze die Stärke für einen Neuanfang geben. Ihre Kraft liegt im Verborgenen. So ist auch unsere Kraft in Gott selbst zu finden. Unser Glaube, der wächst durch die Nähe zu Gott. Auch wenn alles zerfällt, Gottes Gnade hält. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, aber was, wenn ich in meiner Schwachheit, in meiner aktuellen Situation diese Entscheidung nicht treffen kann? Was, wenn ich in meinem Zickler keine Kraft finde, mich an Gott zu wenden? Das Christentum, das macht dir hier ein radikales Angebot. Deine Schwachheit ist nicht das Ende. Sie ist der Anfang von Gottes Wirken. Glaube bedeutet nämlich nicht, ich schaffe das. Glaube bedeutet, Gott ist treu, auch wenn ich gerade schwach bin. Auch Jesus selbst hat in Gethsemane gerungen. Auch er war dort allein und verlassen. Doch genau in dieser Situation, in diesem Garten, gerade dort begann der Sieg. Gott erwartet dich, dass du stark bist, aber er lädt dich ein, bei ihm neue Stärke zu finden. Und David, wie wir jetzt schon die letzten Monate gehört haben, David ist ein Bild für den kommenden Retter. Ein gesalbter, verlassener Mann, der sich hier in Gott stärkt. Und Jesus selbst tat das in Gethsemane, gestärkt im Vater, um uns zu retten. Und doch ist Jesus der viel bessere David. Er stärkt sich nicht nur im Herrn, er selbst ist der Herr, der unsere Stärke ist. Er weiß, wie sich deine Situation anfühlt. Er ist unser Hohepriester, der uns versteht. Er hat Mitgefühl mit unseren Schwächen und tritt für uns ein. Was bedeutet das? Das bedeutet, du darfst Gott deine Not klagen. Du darfst ihm deine Erschöpfung bringen, ohne Filter. Wir dürfen Schmerz und Enttäuschung ernst nehmen und sie bei Gott abladen. Wir brauchen es nicht zu verdrängen, sondern wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und dann darfst du dich wie David in dieser Situation entscheiden. Ich will mich an das erinnern, was wahr ist. Denn das Evangelium sagt, in deiner Schwäche wird seine Kraft sichtbar. Bitte Gott, dir genau das in dieser Woche, ja, dass er dir in dieser Woche neue Hoffnung schenkt, wenn du in solche Situationen kommst, wenn du innerlich erschöpft bist. Christus ist da mit dir in dieser Situation, gerade in dem Zicklack deiner Seele. Suche Zuflucht bei ihm. Wie kann das ganz konkret aussehen? Gibt sicherlich viele Ideen, aber wende dich Gott ganz bewusst im Gebet zu. Sprich mit ihm, such in ihm deine Stärke. Dieser Psalm, den wir gerade gelesen haben, der eignete sich perfekt, um den einmal durchzubeten. Und erinnere dich aktiv an Gottes Charakter. Lies die Bibel unter dem Aspekt, wie stellt sich Gott vor? Wer ist er eigentlich? Bitte Gott darum Erkenntnis und denke neu daran, wie hast du ihn bereits in deinem Leben erfahren? Erinnere dich zurück an seine Treue in deinem Leben. Und dann lies Gottes Verheißungen. Klebe sie dir als Post-its an, dein Bartspiegel. Stell sie als Hintergrund in deinem Laptop oder Smartphone ein. Erinnere dich daran und sprich diese Verheißungen, diese Ermutigungen anderen Geschwistern zu. Er ist treu. Er verlässt dich nicht. Auch wenn du ihn gerade nicht fühlst, er ist da. Und schau auf Christus. Er ist dein Hohepriester, er ist dein Helfer. Er versteht dich in deiner Situation. Seine durchbohrten Hände, sie sind immer für dich offen. Und liebe Kinder, liebe Teens, auch ihr, wir alle kennen das, ihr fühlt euch auch genauso allein, einsam, missverstanden. Es gibt Momente, wo ihr euch vielleicht überfordert fühlt, als ob ihr die Kontrolle verlieren würdet. Vielleicht in der Schule, in einem Streit. Einfach, wenn ihr das Gefühl habt, niemand kann euch verstehen. Auch David war hier allein, hat sich vielleicht so gefühlt, doch er hat mit Gott geredet. Jesus versteht euch, er hört euch zu und ihr dürft ihm alles sagen. Ich will euch ermutigen, bei ihm neue Kraft zu finden. Es geht also darum, sich im Herrn zu stärken. Das bedeutet, Gottes Treue zu vertrauen. Und das macht auch unser nächster Punkt deutlich. Vertraue auf Gottes Treue. Ich lese mit uns die Verse 7 bis 20 aus 1. Samuel 30. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bring mir den Ephod her. Und als Abjatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und 400 Mann jagten der Schar nach. Die 200 Mann aber, die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte in 3 Tagen und 3 Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Zu wem gehörst du und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor drei Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte ihn hin. Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken, feierten ein Fest wegen all der großen Beute, die sie mitgenommen hatten aus dem Philisterland und aus Juda. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 junge Männer, die stiegen auf die Kamele und flohen. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, und es fehlte nichts. Weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder und sie trieben das vor David her und sprachen: Das ist die Beute Davids. Nachdem er sich im Herrn gestärkt hat, sucht David Gottes Rat und Gott gibt ihm Antwort. Er sagt zu ihm: Du wirst sie einholen, du wirst die Amalekiter einholen und du wirst alles befreien. Und dieses verwendete Wort befreien, das heißt so viel wie erretten, herausziehen, das wird in der Bibel vor allem für das Eingreifen Gottes gebraucht. So wie dieser Satz, wie Gott ihn hier ausspricht, im Hebräischen formuliert ist, ist das eine Verheißung mit feststehender Zukunft. Es ist kein Plan, sondern es steht jetzt schon fest in dem Moment, wo Gott es ausspricht. Du wirst sie einholen und du wirst alles befreien. So ist Gottes Antwort auf David zum einen Versprechen, zum anderen aber auch ein Trost und Hoffnung für die Männer, die 600 Männer, die jetzt losziehen, und genauso auch ein Auftrag zugleich, nämlich direkt loszuziehen. Und David klammert sich an dieses Wort Gottes, er klammert sich an die Verheißung und er schöpft neuen Mut und handelt nun gehorsam nach Gottes Wort. Und tatsächlich, am Ende haben wir gelesen in Vers 18 bis 19, da heißt es: So gewann David alles zurück. Es fehlte nichts. David brachte es alles zurück. Nichts ging verloren. Gott ist treu. Und Gott allein ist fähig, vollständig wiederherzustellen, was verloren schien. Wir leben in einer Zeit, in der Kontrolle, in der Sicherheit als oberstes Gut gilt. Alles muss planbar, steuerbar, kalkulierbar sein. Auch unser Glück, unser Glaube, unser Leben. Aber was passiert, wenn dein System versagt? Wenn die Selbstoptimierung nicht reicht? David erlebt hier, was wirklich trägt. Denn Gott handelt zwar ganz anders als von uns erwartet, oftmals ist das der Fall, aber er führt hier behutsam Schritt für Schritt. Gottes Gnade, Gottes Treue ist nicht abhängig von uns. Nein, tatsächlich sind wir abhängig von ihr. Sie trägt uns selbst durch Wüstenzeiten. Und auf diesem Weg begegnet er und die Männer begegnen einem ägyptischen Sklaven. Geschwächt, vergessen, nutzlos. Solche Sklaven galten damals als Wegwerfware. Und man könnte sich jetzt beim Lesen des Textes wundern und fragen, warum schenkt Gott diesem ägyptischen Sklaven so viel Aufmerksamkeit in der Geschichte? Hätte man nicht gebraucht für die Erzählung der Geschichte. Es hat auch gereicht, wenn geschrieben steht, David geht los mit seinen Männern, ein paar bleiben zurück beim Bach. Und dann finden sie die Amalekiter und vernichten sie. Nein, Gott ist es wichtig, dass er davon berichtet. Warum? Ich denke, weil Gott gern durch das Schwache und durch kleine Mittel wirkt. Wir lesen in 1. Korinther 1, Verse 28 bis 29. Was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie erzählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Dieser Sklave, von Menschen vergessen, nutzt Gott als Werkzeug. Dieser Nobody wird der Schlüssel zur Rettung. Vergessen von den Menschen, aber gebraucht von Gott. Viele Menschen glauben, wenn ich bedeutungslos bin, dann bin ich nutzlos. Aber dieser Text sagt, gerade durch das, was gering ist, wirkt Gott Großes. Niemand ist für Gott nutzlos. Und David handelt hier nicht eigenmächtig. Er fragt Gott, Gott spricht. David kämpft, ja, aber Gott führt Schritt für Schritt. Und weil Gott führt, kommt auch letztendlich alles zurück. In Vers 18 wird deshalb das Versprechen Gottes mit denselben Worten wieder aufgenommen. David gewann alles zurück. Das, was Gott vorhergesagt hat, tritt auch so ein. Der Sieg ist Gottes Werk. Wahres Vertrauen heißt also, nicht einfach blind drauf loszurennen, sondern abhängig zu sein von Gottes Wort und Führung. Sich auf seine Verheißungen zu berufen und nach seinem Willen zu fragen. Am letzten Outdoor-Gottesdienst haben wir mit den Kindern ein Spiel gespielt, bei dem eine Person mit verbundenen Augen nur durch Zurufen der anderen Person durch einen Parcours gehen musste. Und oftmals geht es uns ähnlich, dass wir nicht anerkennen, dass unsere Augen verbunden sind und wir abhängig sind von etwas anderem. Wir laufen einfach geradeaus los, direkt auf einen Baum zu. Es soll hier auch Kinder in der Gemeinde geben, die die Erfahrung gemacht haben. Nein, Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen in dieser Situation und seiner Stimme zu folgen, die uns Schritt für Schritt führt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann verhalten wir uns oft so, als könnten wir uns selbst retten. Die Welt, die gaukelt uns ständig vor, dass wir unabhängig wären. Aber dieser Text, der konfrontiert uns mit einer ganz anderen Realität. Wir brauchen jemanden, der für uns kämpft. Wir brauchen einen Retter. Jesus Christus ist dieser Retter. Er hat sich aufgemacht, um zurückzubringen, was verloren ging. Und das nicht nur teilweise, sondern vollständig. Diese Zusage Gottes, du wirst alles Verlorene wiederbringen, die wir hier an David hören, die erinnert uns an Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist der, der nichts zurücklässt. Kein Schaf, keine Seele. Gott verspricht Rettung und erhält sein Wort. David kämpft und Gott gibt den Sieg. Jesus kämpft am Kreuz alleine und er selbst erringt den Sieg. Seine Wiederherstellung, sie ist vollkommen, sie ist umfassend, sie ist vollständig. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was bedeutet das eigentlich, dass Gott alles wiederherstellen kann? Der heilige Gott, der hat dich geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Aber wir alle, du und ich, wir haben uns von ihm abgewandt. Wir wollten unser eigener Chef sein, eben unabhängig sein und nicht auf Gott hören. Die Bibel, die nennt das Sünde und das trennt uns von ihm für jetzt und auch bis in alle Ewigkeit. Wir haben gerechterweise Strafe verdient. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Er selbst kam in Jesus Christus in die Welt. Jesus lebte das perfekte Leben, das wir hätten leben sollen, ohne Schuld. Und dann starb er freiwillig am Kreuz für unsere Schuld. Und am Kreuz hat er getragen, was du und ich eigentlich verdient hätten. Und das ist nicht das Ende. Jesus ist auferstanden, er lebt. Er hat den Sieg errungen, ein für alle Mal, und er ruft dich. Wenn du auf ihn vertraust, wird er dir seine Gerechtigkeit schenken. Er nimmt deine Schuld und er gibt dir neues Leben. Er vergibt dir ein für alle Mal und schenkt dir ewige Gemeinschaft mit ihm. Nicht, weil du es verdient hast, nein, aus reiner Gnade. Wie David hier den Auftrag bekommt, alles zurückzubringen, so bringt Jesus uns heim. Und du darfst dazugehören, jetzt aus Gnade. Deswegen meine Einladung, kehre um, vertraue dich Jesus an und gib ihm deine Kontrolle ab. Ja, wir wollen oftmals Kontrolle, doch echte Hoffnung beginnt, wenn wir eben unsere Kontrolle aufgeben. Und David fragt, er fragt Gott, bevor er handelt und er erlebt, wie Gott ihn führt und alles wiederherstellt. Das Evangelium bedeutet eben nicht, du kämpfst und Gott hilft ein bisschen. Nein, es bedeutet, Christus hat für dich gekämpft und du empfängst den Sieg. Deswegen, ganz konkret, ist es entscheidend in der Krise für dich und mich, frage zuerst Gott. Bete, bevor du aktiv wirst und Schritte gehst. Suche seine Führung und nicht nur irgendwelche vorschnellen Lösungen. Vertraue Gott gerade dann, wenn du oftmals den Ausgang nicht kennst, wenn du kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Er führt, meist durch Wege oder oft durch Wege, die wir so nicht geplant hätten, aber er führt. Bitte Gott um neuen Mut, dass du nicht irgendwie in Aktionismus verfällst, sondern im Vertrauen auf ihn konkret Schritte gehen kannst. Und wir haben unter uns mindestens ein Paar, das sich verlobt hat. Wir haben unter uns viele Ehepaare. Wie trefft ihr Entscheidungen in Krisen? Sucht ihr gemeinsam Gottes Leitung im Gebet oder tendiert ihr vielleicht eher dazu, auf eigene Faust, auf eigene Lösungen zu setzen? Lernt miteinander zu beten. Genau wie David, fragt, bevor ihr handelt. Vertraut der Treue Gottes. Ihr werdet erleben, wie Gottes Gnade hält, wenn alles zerfällt. Und diese Gnade Gottes, die werden wir uns im nächsten Punkt noch näher anschauen und näher kennenlernen. lebe aus Gnade, die Verse 21 bis 31. Könnt gerne mitlesen. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse, heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an, und er machte es zur Ersatzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und als David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda und seinen Freunden und ließ sagen: Da habt ihr eine Segensgabe aus der Beute der Feinde des Herrn, nämlich denen zu Betul, denen zu Rama im Südland, denen zu Jattir, denen zu Aroea, denen zu Sifmot, denen zu Eshtemoa, denen zu Karmel, denen in den Städten der Jerachim-Meliter, denen in den Städten der Keniter, denen zu Horma, denen zu Bor-Aschan, denen zu Artach, den zu Hebron und allen Orten, wo David mit seinen Männern aus- und eingegangen war. Wenn wir den Text jetzt nochmal lesen würden und vor Augen haben, dann würde uns auffallen, dass das Wort Beute mehrfach in dem Text vorkommt. Und ich denke, das ist kein Zufall. Das hat Gott extra so gemacht. Das zeigt Gottes Großzügigkeit und Überfluss. Denn sie brachten mehr nach Hause, als ihnen genommen worden ist. Aber jetzt bricht ein Streit an. In der antiken Kriegsordnung, da war es tatsächlich auch üblich, dass nur die Kämpfer die Beute erhalten. Also die, die gekämpft haben, bekommen auch das, wofür sie gekämpft haben. Die Starken wollen hier die Schwachen leer ausgehen lassen. Die sagen, die haben nichts getan, sollen sie auch nichts bekommen. Ihre Argumentation ist aber falsch, denn sie behaupten, dass sie den Sieg errungen haben. Sie beanspruchen den Sieg fälschlicherweise für sich. Aber David sagt, so nicht, so ist Gott nicht. Er erinnert sie daran, dass der Herr sie beschenkt hat. Der Sieg gehört Gott. So sagt er, er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Und David teilt die Beute, auch mit denen, die zu schwach waren, mitzukommen. Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Unsere Gesellschaft, die funktioniert nach dem Prinzip Leistung gleich Lohn. Also wer viel bringt, der bekommt auch viel. Wer wenig bringt, der bekommt wenig. Aber das Reich Gottes, das tickt vollkommen anders. Gnade ersetzt Leistung. Deutschland gewann ja 2014 die WM, aber es gab 6 deutsche Nationalspieler, die die gesamte WM über keine einzige Minute auf dem Spielfeld standen. Haben die überhaupt eine Medaille bekommen? Dürfen die sich eigentlich Weltmeister nennen? Ja, natürlich. Sie gehören dazu. Genauso auch bei Jesus. Sein Sieg ist dein Sieg. Auch wenn du gar nichts dazu beigetragen hast. Vielleicht fühlst du dich gerade nutzlos. Vielleicht denkst du, ich bin nicht stark genug. Ich bin zu schwach. Ich habe versagt. Ich kann doch gar nichts beitragen. Dann herzlich willkommen im Team. Mir geht's genauso. Gottes Wort sagt dir, seine Gnade gilt ganz genau dir. Du gehörst dazu, denn Jesus hat für dich gekämpft. Und er teilt gerne seinen Sieg. Nicht nach Verdienst, sondern aus reiner Gnade. Als Geschenk. Und Gnade, das heißt, ich bekomme, was ich mir selber nicht verdient habe. Diese 200 Männer am Bach, sie haben nichts dazu beigetragen. Aber David gibt ihnen denselben Anteil. Und ganz genauso handelt auch Gott. Am Kreuz hat er allein gekämpft, Jesus. Aber den Sieg teilt er mit allen. Du bekommst Anteil, nicht weil du stark bist, sondern weil Jesus stark war. Ja, in Christus bekommen wir sogar mehr zurück, als wir je verloren haben. Nicht unbedingt äußerlich im Hier und Jetzt in dieser Welt, aber innerlich und ewig. Jesus ist der bessere David. Er hat für uns gekämpft und teilt mit uns seinen Sieg und seinen Reichtum. Er lädt dich ein, in seine Familie, an seinen Tisch, in sein ewiges Königreich. So lesen wir in 2. Korinther 8. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Worin zeigt sich unser Reichtum in Jesus? Wie zeigt sich Gottes überfließende Gnade? Könnte man sicherlich mehrere Predigten dazu halten, aber ein paar Aspekte möchte ich nennen. Wir sind vor Gott gerecht gesprochen. Wir stehen nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern wir sind gerecht und freigesprochen. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind gewollt, wir sind adoptiert, wir sind geliebt und das auf ewig. Wir sind gesegnet in Christus. Wir haben Zugang zu Gottes Verheißungen, seinen Trost, seine Führung, seine Hoffnung und echte Freude. Und wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind neue Menschen, wir leben aus neuer Kraft, wir sind vom Tod zum Leben übergegangen. Schon jetzt. Und wir haben schon jetzt eine ewige Hoffnung. Unsere Zukunft, die steht sicher. Es gibt keinen Verlust, keine Trennung mehr von Gott. Unser Erbe ist unverlierbar. So wie Römer 8 uns daran erinnert. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Der große Brand 1666 in London, der stellte sich als großer Segen für die Stadt heraus. Tatsächlich sind nur wenige Menschen gestorben, Gott sei Dank dabei. Und die Zerstörung rettete viel mehr Leben, als das sie gekostet hätte. Denn das Feuer zerstörte Rattennester und Pestherde und dämmte so sofort die Pestepidemie zu der damaligen Zeit ein. Und ermöglichte, dass viele Menschen, die sonst betroffen wären, am Leben geblieben sind. Dieses Feuer machte den Weg frei für einen viel hygienischeren Stadtaufbau, nämlich Häuser aus Stein und breitere Gassen und so weiter. Der Brand, der legte quasi den Grundstein für das moderne London. Die Stadt wurde also nicht nur wiederhergestellt, nein, sie erfuhr durch diesen Brand letztendlich neues Leben. Nicht nur das Gott vollkommen wiederherstellt. Nein, er beschenkt uns auch noch über die Maßen. Mit ewigem Leben, mit himmlischen Reichtümern, mit irdischem Segen. Das ist seine Gnade. Vielleicht fragst du dich jetzt, und was ist jetzt meine Rolle dabei? Muss ich dann überhaupt gar nichts tun? Doch, du darfst vertrauen und aus Gottes Gnade leben. Gnade ist kein Freifahrtschein für Passivität, naja, dann lehne ich mich mal zurück, sondern es ist der Antrieb, es ist der Motor für echten Gehorsam. Aus Liebe, weil wir so reich beschenkt sind, wollen wir ihm nachfolgen, nicht aus Angst. Deswegen, lieber Christ, lebe aus Gnade. Erinnere dich, alles, was du hast, das ist ein Geschenk. Vergleich dich nicht mit anderen, sei dankbar in dem, was du von Gott bekommen hast. Feier, dass du Anteil am Sieg Jesus hast. Nicht, weil du stark warst, sondern weil Christus dich liebt. Und teil diese Gnade mit anderen. Ermutige einen Zurückgebliebenen, der am Bach ist. Ruf jemanden an, schreibe ihm, der am Rande der Gemeinde ist und sag ihm, du gehörst dazu. Als Gemeinde sind wir keine Beutegemeinschaft wie hier dieses Heer, sondern wir sind eine Gnadengemeinschaft. Alle gehören dazu, besonders die Stillen, besonders die nichts beisteuern können, die Erschöpften, die Alten, die Schwachen. Und ein Leben als Gemeinde, ein Leben aus Gnade, das wirkt anziehend. Unser Land braucht anziehende Gemeinden. Gemeinden, die Gottes Gnade sichtbar machen, wo geteilt wird, wo vergeben wird und wo einander geholfen wird. Nicht, weil man muss, sondern weil man selber reich empfangen hat. Gegen Ende teilt David hier die Siegesbeute auch mit den Städten Judas, aus denen viele seiner Gefolgsleute kamen. Und das ist ein Zeichen echter königlicher Großzügigkeit, obwohl er ja noch kein König war. Es ist kein Selbstlob, sondern es ist einfach nur ein Herz, das sich zeigt, das weiß, alles, was ich habe, kommt von Gott. Diese Szene, das ist auch der letzte Moment, in dem wir David im 1. Samuel-Buch sehen und begegnen. Es ist wie ein Ausblick auf das, was kommen wird. Der zukünftige König erlebt aus Gnade und er teilt diese Gnade. Er lädt andere ein, Anteil daran zu haben. David ist ein Bild, er ist ein Vorschatten auf das, was kommt. Ein gesalbter Retter, der einsam war, der sich in Gott stärkte, ihm vertraute und so den Sieg erfuhr und auch teilen durfte. Aber über David hinaus leuchtet ein viel größerer König, Jesus Christus. Er ist der bessere David. Er kam, als wir verloren waren. Er weinte wie David. Er kämpfte allein am Kreuz. Und er teilte seinen Sieg mit uns. Nicht, weil wir mitgekämpft haben, sondern weil er uns liebt. Und vielleicht stehst du gerade vor deinem Ziklag. Vielleicht ist etwas zerbrochen oder droht zu zerbrechen. Dann will ich dich heute an diese drei Wahrheiten erinnern. Erstens, du musst nicht stark sein. Du darfst dich stärken im Herrn. Und zweitens, du musst nicht alles wissen. Du darfst ihm vertrauen. Und drittens, du musst es dir nicht selber verdienen aus eigener Kraft. Du darfst aus seiner Gnade leben. Gottes Gnade hält, wenn alles zerfällt. Amen.